Guten Morgen erstmal. Ich möchte euch zum Anfang der Predigt kurz vier nette Herren vorstellen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Edmund Hillary, Tenzing Norgay, Don Walsh und Jacques Piccard. Wer von euch kennt die? Oder noch besser, wer von euch kann mir sagen, was diese vier miteinander verbindet? Wer es weiß, bitte reinschreien. Reinschreien, ja.
Ja, die ersten beiden haben den Mount Everest bestiegen.
Sehr genau.
Die letzten beiden sind an die tiefste Stelle. Irgendwo im Marianengraben getaucht mit so einem Tacho.
Sehr gut, ja. Der Helmut hat es drauf. Nein, perfekt, genau. Also die ersten beiden, das hast du jetzt eh schon gesagt, genau, die waren die ersten Menschen der Welt, die auf den Mount Everest gestiegen sind. Ich würde sagen, die vier Männer verbindet, dass sie alle sehr extrem sind, dass sie das Extreme gesucht haben, aber dass sie auch etwas geschafft haben, was noch nie ein Mensch vor ihnen geschafft hat. Nämlich sie sind an den höchsten Punkt der Erde gekommen, den Mount Everest, mit 8848 Metern. Was schon viele vor ihnen versucht haben, aber entweder abgestürzt sind oder irgendwo in der Hälfte umgekehrt. Die unteren beiden, man sieht im Hintergrund noch ihr U-Boot, die Triest, mit der sind sie zu zweit an den tiefsten Punkt der Erde gekommen, knapp 11.000 Meter tief. Und ich denke, die Menschen haben schon immer die Extreme gesucht und ich mag heute aber mit euch nicht über extreme Menschen reden, sondern ich möchte euch was aus Gottes Wort weitersagen. Aber ich möchte mit euch dieselbe Reise gehen. Ich möchte mit euch gerne heute von den höchsten Höhen bis hinunter zu den tiefsten Tiefen gehen. Und zwar möchte ich, das hat der Helmut auch schon gesagt, mit euch das Buch Micha lesen. Ich glaube, für die Predigt wäre es sehr gut, wenn jeder von euch eine Bibel hat und mitlesen kann, weil wir einmal quer durch den Text gehen und verschiedene Stellen anschauen. Wer noch keine hat, kann sich ja eine am Eingang holen. Und wo ist das Buch Micha? Ja, der Micha ist ein kleiner Prophet. In der Bibel kommen ja zuerst die großen Propheten Jesaja, Jeremia, Hesekiel. Dann kommt das Buch Daniel und danach die 12 kleinen Propheten. Beim Tom in BU haben wir die immer aufsagen müssen, also in diesem Lied in des alten Bundes Schriften. Und da kommt man ziemlich durcheinander, wenn man dann anfängt. Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona und so weiter. Die Juden haben sich das ein bisschen einfacher gemacht. Die haben einfach ein dickes Buch, das 12-Propheten-Buch, in dem steht alles drin. Weil die kleinen Propheten aber auch ziemlich klein sind, ist das ganze Buch ungefähr so dick wie das zweite Buch Mose. Ist eigentlich gar nicht so lang. Also wer es gefunden hat, das Buch Micha ist nach der Reihenfolge der 6. kleine Prophet. So, jetzt habe ich mich gefragt, wie predigt man über das Buch Micha? Oder wie der Helmut gesagt hat, wie predige ich so, dass ich mich danach eine Klippe runterschmeißen dürft. Ich denke, das, was du vorher vorgelesen hast aus Lukas 4, das war total passend, weil Jesus, als er sich vorne hingestellt hat in die Synagoge, da hat vielleicht auch jeder erwartet, dass er eine geschliffene Predigt dabei hat, aber er liest einfach den Bibeltext vor, sagt, es hat sich erfüllt und setzt sich wieder hin. Und ich denke, das soll mir eigentlich auch ein Vorbild sein, weil das Wort selbst hat Kraft und nichts, was ich irgendwie dazu erfinde oder drumherum sage. Deshalb habe ich mir überlegt, normal würde ich bei einem Bibeltext jetzt anfangen zu suchen nach Anwendung. Wenn ich jetzt das Buch Micha von vorn bis hinten anschaue, vielleicht könnte das in euren Alltag sprechen oder das. Dann könnte ich nach Beispielen suchen, vielleicht ein bisschen schauen, ob dieser Bibeltext passt zu euch oder was das richtig ist. Ich würde vielleicht drei richtige Punkte raussuchen, ein bisschen eine Struktur in den Text bringen. Aber ich merke, das brauche ich hier gar nicht, weil das Buch Micha an sich ist eigentlich eine Predigt. Das Buch Micha hat 7 Kapitel. Micha hat seine eigenen Bilder, seine eigene Struktur, seine Einleitung, seinen Schluss. Es hat genauso gut seine Anwendung und deshalb möchte ich euch eigentlich nichts anderes weitergeben als das, was er gesagt hat. Ich möchte eigentlich seine Predigt predigen. Und natürlich geht das nicht so hundertprozentig, weil das Buch zu lang ist. Ich kann jetzt nicht alles ganz genau anschauen. Aber es gibt einen dicken roten Faden im Buch Micha und den möchte ich mit euch durchgehen. Und das Interessante ist, dieser dicke rote Faden ist das Evangelium. Und zwar selbst in diesem kleinen Buch im Alten Testament steckt eigentlich alles drin, was du brauchst, um Jesus kennenzulernen. Das Buch hat alles. Wie Gott ist, es zeigt dir deine Schuld auf, es hat Jesus im Mittelpunkt und zeigt dir Vergebung der Sünden. Es ist eigentlich das Evangelium im Alten Testament. Aber bevor ich anfange, würde ich gern, dass wir noch zusammen aufstehen und für die Predigt beten. Herr Jesus, du hast uns dein Wort gegeben und ich möchte einfach bitten, dass dein Wort zu uns spricht und ja, keine Menschenworte. Ich möchte dich bitten, dass es uns anspricht, dass es uns da packt, wo wir es brauchen. Und ja, du kennst unsere Situation, wie wir hergekommen sind und ja, mit welchen Gedanken wir vielleicht heute gestartet sind. Ich möchte dich einfach bitten, dass du uns was mit auf den Weg gibst, was einfach aus diesem Text rauskommt, den man vielleicht gar nicht so oft liest. Jesus, bitte hilf, dass einfach das, was du durch den Propheten Micha gesprochen hast, dass das auch in unsere Zeit spricht. Amen. So, genau. Also ich würde gerne ganz vorne anfangen. Jeder, der eine Bibel dabei hat, kann mitlesen. Bei Kapitel 1, Vers 1. Wie fängt Micha das Buch an? Dies ist das Wort des Herrn, das an Micha, den Moraschiten, erging in den Tagen Jotams, Ahas und Hiskias, der Könige von Juda, was er geschaut hat über Samaria und Jerusalem. Hört zu, ihr Völker alle, achte darauf, o Erde und alles, was sie erfüllt. Und Gott, der Herr, sei Zeuge gegen euch, der Herr von seinem heiligen Tempel aus. Denn siehe, der Herr wird ausgehen von seiner Stätte, er wird herabkommen, auf die Höhen der Erde treten, und die Berge zerschmelzen unter ihm wie Wachs vor dem Feuer, und die Täler spalten sich wie Wasser, das den Abhang hinunterstürzt. Das ist Michas Einleitung. Er fängt das Buch so an. Gott steigt herab von seiner Stätte auf die Höhen der Erde. Das ist jetzt zum Beispiel ein Bild von Mount Everest. Das sind sozusagen die Höhen unserer Erde. Und Gott kommt in unsere Gegenwart hinab von seinem heiligen Tempel und er tritt auf die Höhen der Erde und die Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Feuer. Ich denke, dieses Bild ist absolut majestätisch, weil das zeigt uns irgendwie, wie gewaltig Gott ist. Es stellt uns Gott ganz am Anfang vor als einen, der absolut mächtig und ja, heilig ist. Ganz am Anfang, bevor du dieses Buch überhaupt anfängst, fängt die Einleitung so an. Bevor du irgendwas aus diesem Buch liest oder bevor du irgendwas allgemein aus der Bibel liest, weißt du, mit wem du es zu tun hast? Bist du dir im Klaren, von wem du da gerade eben liest, mit wem du sprichst, was du da gerade eben liest? Ich denke, Gott will uns sagen, bedenke, vor wem du stehst. Gott kommt herab zu uns und er nähert sich uns, er nähert sich seiner Schöpfung und alles vergeht, es zerbirst, es schmilzt, das ist total gewaltig. Ich denke, das ist das Erste, was Micha uns in dem Buch sagen möchte. Bedenke, vor wem du stehst. In jedem Buch der Bibel kommt so ein bisschen ein anderer Aspekt von Gott raus. Und ich denke, hier steht, Gott ist heilig, herrlich, mächtig, majestätisch. Und da möchte ich dich auch gleich fragen, erwartest du das, wenn du stille Zeit hast, wenn du an Gott denkst? Welchen Aspekt siehst du von Gott? Erwartest du noch von ihm, dass die ganze Schöpfung vergeht, nur weil er in der Nähe ist? Das ist so die Einleitung. Mit dem im Kopf können wir weiterlesen, ab Vers 4. Das alles wird geschehen wegen der Übertretung Jakobs und wegen der Sünden des Hauses Israel. Was ist aber die Übertretung Jakobs? Ist es nicht Samaria? Welches sind die Höhen Juas? Ist es nicht Jerusalem? Darum will ich Samaria zu einem Steinhaufen im Feld machen und zu einer Pflanzstätte für Weinberge. Ich will seine Steine ins Tal hinunterwerfen und seine Grundfesten bloßlegen. Und alle ihre Götzenbilder sollen zerschlagen und alle ihre Weihgaben mit Feuer verbrannt werden. Und ich will alle ihre Götzenbilder der Verwüstung preisgeben, denn von Hurenlohn sind sie zusammengebracht worden und zu Hurenlohn sollen sie wieder werden. Der Text geht leider jetzt ein wenig heftig weiter, und zwar gleich mit Gericht. Und ich habe mich gefragt, wieso lesen wir solche Stellen überhaupt? Das macht eigentlich keinen Spaß, sowas zu lesen. Ich denke auch, diese Bibelstellen ist der Grund, warum man so ungern das Alte Testament liest. Das merkt man auch oft im Gespräch mit Ungläubigen, die sagen, Gott ist doch nur einer, der böse und boshaft ist, der kommt immer so zornig vor. Wieso liest man überhaupt sowas? Wieso steht das hier im Text? Zu einem Steinhaufen machen, hinunterwerfen, bloßlegen, zerschlagen, verbrennen, verwüsten. Warum ist die Bibel so voll mit Gerichtsbotschaften? Ich denke, das steht total im Zusammenhang mit den Versen, die wir bis jetzt gelesen haben. Micha fängt das Buch an und sagt, Gott kommt in deine Gegenwart und Himmel und Erde vergehen quasi, die Höhen der Erde zerschmelzen. Und das ist die natürliche Folge, weil wenn Gottes Heiligkeit auf diese Erde kommt, dann vergeht alles unter ihm. Aber wenn er auch in deine Nähe kommt, dann werden auf einmal deine Sünden offenbar, weil in der Dunkelheit ja, deines Lebens, wo die ganzen Sünden verborgen sind, das wird auf einmal hell, wenn er dahin kommt. Das gehört total zusammen. Das ist eine natürliche Folge. Hier geht es nicht um Bosheit, denn Gott will gar nicht zornig sein. Dem Mose hat er sich mal so vorgestellt, ich bin barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Und ich denke, Gott ist langsam zum Zorn und groß voller Gnade, aber es liegt an uns. Und das ist die natürliche Folge, wenn wir mit dem heiligen Gott zusammenkommen, dass auf einmal unsere Sünden offenbar werden. Man könnte sagen, wie bei Kain und Abel, das Blut vom Boden schreit noch zu uns. Unsere Sünden klagen uns einfach vor Gott an. Wir können vor Gott nicht bestehen. Und wir müssten eigentlich vergehen, wenn wir in seine Gegenwart kommen. Und deshalb ist wieder dieser erste Punkt, den Micha bringt. Bedenke, mit wem du es zu tun hast. Bedenke, vor wem du stehst. Bist du dir im Klaren, dass die Schöpfung vergeht unter ihm und dass deine Sünden offenbar werden? Direkt im nächsten Vers, im Vers 8, wird Micha das bewusst. Da habe ich ein anderes Bild. Ja, genau. In Vers 8 und 9, direkt danach. Jetzt spricht Micha persönlich über sich. Darüber will ich wehklagen und jammern, ausgezogen und entblößt einhergehen. Ich will eine Wehklage halten, wie die Schakale, und eine Trauer wie die Strauße, denn ihre Wunde ist unheilbar. Sie erstreckt sich bis nach Juda und reicht bis zu den Toren meines Volkes, bis hin nach Jerusalem. Dem Micha wird es klar, was er da gerade eben gehört hat, und auch seine Sünde wird ihm klar, die Sünde seines Volkes, und er packt das irgendwie nicht. Er sagt, es ist wie wenn er eine unheilbare Wunde hat, dass diese Sünde ihn anklagt und er wird sie einfach nicht los. Er kann seine Schuld einfach nicht wieder gut machen, er kann nicht bestehen. Und deshalb auch dieses Bild im Text, sagt er, er möchte am liebsten heulen und weinen wie die Schakale. Und ich denke, deshalb soll der zweite Punkt, den Micha hier mitgibt, sein, vergiss niemals die Größe deiner Schuld. Ich denke, das ist ein bisschen deprimierend, wenn ich das jetzt so sage, aber ich denke, es soll es nicht sein. Ich denke, selbst als bekehrter Christ solltest du nie vergessen, aus welchem Sumpf dich dein Herr mal gezogen hat. Es gibt so viele Stellen, in der Bibel ganz klar angeklagt wird, was die Völker alles Böses getan haben. Und das sollten auch wir nicht vergessen. Weil ich denke, je klarer du dir bewusst bist, wie weit unten du mal warst, je weiter nach oben kannst du schauen, wo er dich dann wieder hinbringen will. Und ich denke auch, dass uns das zur Evangelisation drängt. Ich denke gerade hier bei diesem Bild, Micha selbst war gläubig und er war ein Prophet Gottes. Und ich denke, er hätte nichts zu befürchten gehabt. Aber er hat um sein Volk geweint, weil er gewusst hat, sein Volk ist total daneben. Und wenn es mit Gott in Verbindung kommt, kann es niemals bestehen. Und deshalb könnte er fast ja heulen und weinen. Ich habe selber nachgedacht und ich habe mal so eine Situation in München gehabt. Da bin ich in einem Hauskreis und da haben wir Gebetsgruppen in Zweiergruppen gemacht. Und ich war mit einem Jungen zusammen, der sich erst vor kurzem bekehrt hat. Und der hat mir das dann auch gesagt. Wir haben uns ein bisschen ausgetauscht über unsere Anliegen. Und er hat mir gesagt, er hat sich jetzt vor 2-3 Wochen bekehrt. Und ich habe dann irgendwie sowas gesagt wie, ja, schön, dass du jetzt auch da bist. Und der hat dann gemeint, ja, es ist schon schön, dass ich da bin, aber ich bin vom Tod zum Leben durchgedrungen. Ich bin gerettet in ewig. Das ist doch der Punkt. Und da habe ich dann wieder gemerkt, vielleicht habe ich das Ziel ein bisschen wieder aus den Augen verloren. Natürlich ist es schön, dass jemand bei uns in die Gemeinde kommt, aber um was geht es eigentlich? Es geht um die Ewigkeit. Und das war mir in dem Moment so klar, dass man so leicht eingelullt ist irgendwie, dass man sich nur noch so freut, dass der andere da ist, aber die Ewigkeit nicht mehr im Blick hat. Deshalb dürfen wir das nicht vergessen. Der zweite Punkt war, vergiss nicht die Größe deiner Schuld und auch nicht die Schuld deines Volkes, denn das drängt dich zur Evangelisation. Der Micha ist leider beauftragt von Gott, genau diese Schuld in seinem Volk anzukreiden und er nimmt sich dafür ganz schön viel Zeit. Und zwar von Vers 10 bis ganz hin bis zum Ende von Kapitel 3. Das macht keinen Spaß, das mit euch alles durchzulesen. Ich möchte es deshalb nur ja, kurz zusammenfassen, was er alles anklagt. Die Ansage steht im Vers 5, den haben wir schon gelesen. Da spricht er von Samaria und Jerusalem. Da sagt er, dass das sind jeweils die Hauptstädte vom Nord- und Südreich. Er sagt von Israel und Juda, Samaria und Jerusalem. Und im Vers 9 haben wir auch gelesen, da steht, ihre Wunde ist unheilbar. Sie erstreckt sich bis nach Juda, reicht hin bis zu den Toren meines Volkes, bis nach Jerusalem. Wohin sich das dann erstreckt, tut er in den nächsten Versen dann aufzählen, von Vers 10 bis Vers 16. Und ich habe das mal in der Karte eingezeichnet, dass man es nicht so genau dann lesen muss. Also es sind insgesamt 12 Städte, die angekreidet werden. An dieser Botschaft, an dieser Stelle wird die Gerichtsbotschaft sogar richtig kreativ, weil hier spielt immer der Name von der Stadt ein Wortspiel mit der eigentlichen Gerichtsbotschaft. Also Micha 1, Vers 10 heißt, in Bet Leafra, das bedeutet Heim des Staubs, wälze dich im Staub. Und du Einwohnerschaft von Schafir, das heißt schöne Stadt, in schimpflicher Blöße. Es geht immer so hin und her. Aber warum das viele Gericht? Man sieht hier vielleicht, ich weiß nicht, ob man es so gut erkennen kann, die eigenen roten Punkte um Jerusalem rum. Gott nennt einfach beim Namen, was ihm nicht passt. Er nennt jede Stadt einzeln. Warum diese Städte und keine anderen, weiß ich auch nicht. Das weiß keiner so genau, weil die meisten Namen von den Städten kommen nirgendwo in der Bibel vor, als nur hier. Wir können es nicht genau sagen, aber ich denke, Gott weiß, warum er diese Städte anklagt, weil er ins Verborgene sieht und weil er ganz genau weiß, was ihn stört. Die ganzen Kapitel 2 und 3 gehen dann leider im selben Stil weiter. Kapitel 2 fängt so an. Wehe denen, die Frevel ersinnen, Böses vorbereiten auf ihren Lagern. In Kapitel 2 klagt Micha an, Gottlosigkeit, Lug, Betrug, Diebstahl, Habsucht, Neid, Ungerechtigkeit. Kapitel 2, Vers 6, da klagt er an, dass Propheten nur Friede, Freude, Eierkuchen predigen, teilweise sogar betrunken. Das steht in Micha 2, Vers 11. Wenn einer käme, der dem Wind nachliefe und euch Lug und Trug verkündete, ich will euch weissagen zum Wein und zu starkem Getränk, das wäre doch ein Prediger für dieses Volk. Danach im nächsten Kapitel, Kapitel 3, da werden Oberhäupter, Propheten und Priester angeklagt, die das Recht hassen und ja, das Volk Unrecht behandeln. Da steht, die das Gute hassen und das Böse lieben. Gott will uns hier klar machen, dass Sünde keine Kleinigkeit ist. Er zeigt uns ganz klar auf, was es ist und er lässt sich dafür sehr viel Zeit. Und das kann man nicht einfach so, wenn man das Buch Micha behandelt, wegstecken, weil ich denke, Gott ist das sehr wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind. Der erste Punkt war, bedenke, vor wem du stehst und als natürliche Folge darauf, vergiss nicht die Größe deiner Schuld. Aber obwohl das sehr deprimierend klingt, merkt man trotzdem, dass Gott das eigentlich gar nicht will. Er ist derjenige, der strafen muss, aber nicht der strafen will. Das merkt man zum Beispiel in Kapitel 2, Vers 12. Das steht direkt hinter der Stelle mit den betrunkenen Propheten. Und die Stelle möchte ich mit euch zusammen nochmal lesen, weil die Stelle hat überhaupt keinen Kontext. Sie steht genau in der Mitte von zwei Gerichtsbotschaften. Vor dieser Stelle steht, das mit den Propheten, direkt danach kommt wieder Unheil. Und in dieser Mitte zwischen diesen beiden Stellen, ohne Punkt und Komma und ohne Kontext, steht auf einmal Micha 2, Vers 12. Aber ich will dich, Jakob, sammeln, und zwar ganz sammeln. Ich will den Überrest Israels vollständig zusammenbringen. Ich will sie vereinigen wie die Schafe in der Hürde, wie eine Herde auf ihrem Weideplatz, dass es von Menschen wimmeln soll. Der Durchbrecher wird vor ihnen heraufziehen. Sie werden durchbrechen und zum Tor ein- und ausziehen. Ihr König wird vor ihnen hergehen und der Herr an ihrer Spitze. Habe ich auch noch ein Bild dabei. Hier leuchtet durch, dass Gott einen Plan mit seinem Volk hat. Und zwar, hier ist von Jesus die Rede, mitten im Gericht. Jesus ist der König, der Hirte, der Weg, die Tür, der Durchbrecher und er geht voran an ihrer Spitze. Und ganz am Anfang, also in der Mitte von diesen Gerichtsbotschaften wird auf einmal klar, man sieht schon am Horizont, dass einmal etwas kommen wird, was befreien wird. Dass Jesus einmal kommen wird. Aber so weit sind wir noch nicht. Das ist nur ein kleiner Ausblick, den Gott gibt. Wir müssen erstmal gespannt sein, wie das Buch Micha weitergeht. Im Moment stecken wir noch voll in der Sünde drin. Bisher im Buch Micha, erstens bedenke, vor wem du stehst. Zweitens vergiss nicht die Größe deiner Schuld. Aber es muss nicht ewig so weitergehen. Ich möchte mit euch den roten Faden weitergehen zu Kapitel 6. Und zwar ist das eigentlich der Höhepunkt, zu dem ich kommen möchte. Weil es gab mal eine Zeit in meinem Leben, wo ich das Buch Micha zum ersten Mal gelesen habe und wo mich diese Stelle ganz besonders angesprochen hat. Und deshalb ist mir eigentlich dieses Buch auch so wichtig. Weil ich denke, in jedem Buch der Bibel stellt sich Gott ein wenig anders vor. Und man hat verschiedene Vorstellungen von Gott, wie Gott ist. Und ich weiß nicht, was deine Vorstellung von Gott ist. Ob du Gott eher als den siehst, der unbedingt strafen will, oder den Liebenden, oder den Gerechten. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall kannst du dich mal an dieser Stelle dann inspirieren lassen. Kapitel 6. Micha hat mehrere Kapitel vorher einfach nur die Sünde aufgezeigt. Kapitel 4 und 5 waren ein bisschen aufbauend. Aber jetzt kommt es zu Kapitel 6. Und Israel weiß ganz genau, was es falsch gemacht hat. Ihm wurde ganz genau aufgezählt, was seine Sünden sind, welche Städte. Es weiß alles mit Namen. Und Micha ist vielleicht immer noch so niedergeschlagen wie am Anfang und konnte heulen wie die Schakale. Aber dann hat er auf einmal eine Vision. Er hat auf einmal einen Traum. Er sieht einen Gerichtssaal. Kapitel 6 beginnt wieder mit dem Wort hört und es ruft die ganze Erde auf, zuzuhören und aufzupassen, was geschieht, denn es steht ein Gericht bevor, von epischem Ausmaß. Kapitel 6, Vers 1 bis 2. Hört doch, was der Herr spricht. Mache dich auf. Führe den Rechtsstreit angesichts der Berge. Lass die Hügel deine Stimme hören. Hört doch, ihr Berge, den Rechtsstreit des Herrn und achtet darauf, ihr unwandelbaren Grundfesten der Erde. Denn der Herr hat einen Rechtsstreit mit seinem Volk und mit Israel will er sich auseinandersetzen. Jetzt ist es soweit. Die Schuld ist einfach zu groß. Du hast das Gefühl, wenn du das Buch liest, das Maß ist übergelaufen. Jetzt kommt es zum Gericht. Gott ist der Richter, er klagt an. Er ruft von den Bergen und er ruft die Berge und die Hügel sogar als Zeugen. Das finde ich total interessant, weil es ist ein Gerichtssaal und er sagt, dass die unwandelbaren Grundfesten der Erde seine Zeugen sein sollen, die sein eigenes Volk anklagen sollen. Die Schöpfung, die sozusagen die ganze Weltgeschichte mitbekommen hat, soll aussagen. Es ist ein wahnsinniger Gerichtssaal. Gottes Volk ist auf der Anklagebank und Gott selbst will sein Volk anklagen. Wir merken schon wenig, dass das hier keine Stelle aus der Offenbarung ist und auch kein Bild fürs letzte Gericht, denke ich, weil da gibt es keine Gebirge im Zeugenstand. Also das ist ein Bild fürs letzte Gericht, aber das ist keine eindeutige Stelle da. Ich denke eher, das ist so eine Art Stilmittel, die die Lage klar machen will oder die aufs letzte Gericht hindeuten will. Aber vielleicht spürt man schon was von dieser Spannung. Was passiert jetzt? Wir haben jetzt ewig lang die Schuld aufgelegt bekommen. Wir wissen ganz genau, was wir falsch gemacht haben. Und jetzt will Gott mit uns vor Gericht gehen. Was passiert jetzt? Vielleicht ist es eine Zeit lang still im Anklagesaal, wissen wir nicht. Aber in Vers 3 fängt Gott an zu reden. Jetzt kommt die Anklage. Mein Volk, was habe ich dir angetan? Womit habe ich dich beleidigt? Lege doch Zeugnis ab gegen mich. Habe ich dich doch aus dem Land Ägypten heraufgeführt, dich aus dem Haus der Knechtschaft erlöst und Mose und Aaron und Miriam vor dir hergesandt? Mein Volk, bedenke doch, was Balak, der König von Moab, vorhatte und was Bileam, der Sohn Beors, ihm antwortete und was geschah von Schittim bis Gilgal, damit du die gerechten Taten des Herrn erkennst. Merken wir, das ist keine Anklage. Wir erwarten eine Anklage, aber was eigentlich passiert, ist, dass sich Gott selbst anklagt. Vers 3 fängt an mit, mein Volk, was habe ich dir angetan? Das könnte man auch übersetzen mit, womit habe ich dich überfordert? Womit habe ich dich denn erschöpft? Das ist ganz verrückt irgendwie, weil man achtet, also man denkt irgendwie, jetzt müsste was kommen, aber es kommt nichts. Gott klagt sich selbst an. Und achtet auch mal auf die Worte, die er benutzt. Das klingt total liebevoll. In Vers 5. Mein Volk, bedenke doch, was Balak, der König von Moab, mit dir vorhatte. Was Bileam, der Sohn Beors, mit ihm antwortete. Es klingt fast so, wie wenn Gott so richtig, ja fast schon zittert, dass er fast schon verzweifelt. Ich will dir erklären, ich hab's doch nur gut gemeint. Ich will dich so haben, wie du bist. Ich will dich. Die ganze Schuld Israels und Judas ist noch mit keinem Wort erwähnt worden. Gott klagt sich bisher nur selbst an. Und er sagt, was genau habe ich dir getan, was dir nicht zum Besten gedient hätte? Sage doch angesichts der Schöpfung, der unwandelbaren Grundfesten der Erde und allem, was sie bevölkert, aus, womit ich dich beleidigt habe. Ich habe doch alles an dir probiert, ich habe alles getan, alles gegeben. Merken wir, Gott lässt sich dermaßen weit hinab. Am Anfang vom Buch haben wir gesehen, er kommt von den Höhen der Erde, steigt auf die Höhen der Erde, er kommt auf unsere Ebene und dann geht er sogar so weit, dass er sich selbst dem Gericht aussetzt, dass er sich selbst anklagt, um unseretwillen. Und ich glaube, mir passt das nicht in den Kopf. Vielleicht herrscht jetzt erstmal wieder Stille im Saal. Das Volk muss jetzt antworten. Es ist noch keine Anklage gekommen, bisher hat Gott sich nur selbst angeklagt. Ich weiß es nicht, vielleicht ist eine Zeit lang Stille, auf jeden Fall muss jetzt ein Sprecher reden. Vielleicht ist das genau der Prophet Micha, das steht hier nicht. Aber in Micha 6, Vers 6 kommt jetzt die Antwort. Womit soll ich vor den Herrn treten, mich beugen vor dem erhabenen Gott? Er denkt, was kann ich tun? Ich würde mich gern vor dem erhabenen Gott niederwerfen, ich möchte gern vor dir niederfallen, aber ich merke es doch selbst, ich kann dir nichts bringen. Was soll ich tun? Ich bin doch nichts und ich habe nichts, was dir gefallen könnte. Weiter im Vers 6 sagt er, soll ich mit Brandopfern, mit einjährigen Kälbern vor ihn treten? Hat der Herr wohlgefallen an Tausenden von Widdern oder an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen geben für meine Übertretung, die Frucht meines Leibes für die Sünde meiner Seele? Und damit trifft Micha jetzt voll ins Schwarze. Denn er zählt zuerst auf Opfer, Widder, tausende Ströme an Öl, tausende Widder, Ströme an Öl. Und er merkt schon irgendwie selbst, dass egal was ich ihm bringe, das kann das nicht aufwiegen, was ich getan habe. Also egal wie groß der Reichtum ist, ich kann ihm eigentlich nichts bringen. Was kann ich ihm schon geben? Nichts. Aber dann als letzten Punkt schlägt er selbst vor, soll er nicht seinen eigenen, eingeborenen Sohn geben, die Frucht seines Leibes für seine Sünde? Das schlägt Micha vor. Und in diesem Kapitel geht Gott nicht auf diesen Satzteil ein, aber aus dem Neuen Testament wissen wir ganz genau die Antwort auf diese Frage. Nein, Micha, dein Sohn hätte nicht gereicht. Aber es war Gottes Sohn, der dich retten kann. Gottes Sohn kann dich retten vor der Sünde deiner Seele. Und deshalb, denke ich, hat Micha da wahrscheinlich prophetisch geredet, ohne dass er es gemerkt hat. Sein Sohn hätte ihn niemals gerettet. Der Gott, der von ganz oben kommt, der sich auf deine Ebene hinablässt, der sich selbst anklagt, geht sogar so weit, dass er sich demütigt vor dir und dann zum Schluss sogar deine eigene Strafe trägt. Ich denke, kein Mensch kann das erfassen, was das bedeutet. Das haben wir nicht verdient. Und als Micha dieses Buch schreibt, ist Jesus noch nicht geboren und er ist auch noch nicht auf Golgatha gestorben. Aber das hat Gott Micha auch schon mitgegeben. Das steht ein Kapitel vorher, Kapitel 5. Ich denke, das ist eine ganz bekannte Stelle, die lesen wir oft an Weihnachten. Deshalb habe ich jetzt mal das Bild. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann mit dem Stern. Micha 5, Vers 1. Und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Darum gibt er sie hin bis zu der Zeit, da die, welche gebären soll, geboren haben wird, und der Überrest seiner Brüder wird zurückkehren zu den Kindern Israels. Und er wird auftreten und sie weiden in der Kraft des Herrn, unter der Hoheit des Namens des Herrn seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen. Denn nun wird er groß sein bis an die Enden der Erde. Und dieser wird der Friede sein. Ich denke, das ist eine ganz besondere Stelle in der Bibel. Nicht nur deshalb, weil der Geburtsort von Jesu nur hier prophezeit wird, Bethlehem Ephrata. Als Jesus geboren wird, da kommen ja auch die Weisen aus dem Morgenland. Und sie gehen zu Herodes, erwarten, dass da Jesus geboren wird. Und dann können die Schriftgelehrten sofort aufsagen, Micha 5, Vers 1, und du, Bethlehem Ephrata, das hier war die Stelle, die das vorausgesagt hat. Und Jesus wird in dieser Prophezeiung auch sehr ungewöhnlich beschrieben. Können wir nochmal einen Text schauen. Der Herrscher über Israel. Sein Hervorgehen ist von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her. Das ist schon mal kein normaler Mensch. Hier geht es um Gott selbst. Er tritt als Hirte auf, er wird sie weiden in der Kraft des Herrn und er wird der Friede sein. Und das, was Micha noch nicht mitbekommen hat an dieser Stelle, das hat der Prophet Jesaja gesagt. Er hat mit ihm zur selben Zeit gelebt und die haben sich vielleicht sogar teilweise getroffen, manche Stellen sind ähnlich. Und Jesaja hat dann den Weg bis zum Kreuz prophezeit. In Jesaja 53, das möchte ich noch vorlesen, steht: Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen, unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch wurde er um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Ich habe diese Stelle aus Kapitel 5 jetzt in diese Gerichtsbotschaft eingebaut, weil das die Antwort auf die Frage ist. Die Frage, was denn nun das Volk retten kann. Es ist nicht Michas Sohn, es ist Gottes Sohn. Und hier möchte ich nochmal kurz klar machen, was das für uns eigentlich bedeutet. Wenn du Jesus aus Bethlehem Ephrata, der geboren ist, dass er für unsere Schuld stirbt, wenn du ihn annimmst, dann weißt du, dass du einen Gott an deiner Seite hast, der wirklich, wirklich will. Der dich will, der nicht mal zuschauen kannst, wie du irgendwie vor Gericht stehst. Der es nicht packt, der sich eher selbst anklagt, bevor er dich anklagen will. Der alles hingibt, der alles probiert, alles tut, der sich total demütigt vor dir. Und auch wenn du Zeiten erlebst, die du vielleicht nicht verstehst und wo du in deinem Leben in Situationen ankommst, wo du merkst, irgendwie geht's nicht weiter, dann weißt du, dass Gott dir trotzdem sagen könnte, wie im Kapitel 6, bedenke doch nur, was sonst passiert wäre. Ich weiß genau, warum ich meinen Weg mit dir so gehe und nicht anders. Womit habe ich dich überfordert? Womit habe ich dich bemüht? Was genau hat dir nicht zum Besten gedient? Du hast einen Gott, der wirklich will. Du hast einen Gott, der dich will, der dein Gericht nicht mit anschauen kann und der sich lieber selbst hingibt, als sich leiden zu sehen. Bist du dir dessen bewusst? Jetzt kommt aber die andere Seite. Wenn du Jesus nicht hast, wenn du in diese Gemeinde gehst und vielleicht schon hunderte Predigten hörst und das Ganze so auf dich einrasseln lässt und das total an dir vorbeigeht, dann weißt du genauso, dass du einen Gott hast, der wirklich wollte, der alles probiert hat, alles getan hat, alles gegeben hat, aber es war umsonst. Und das finde ich erschütternd. Gott wird mal zu dir sagen können, ich habe wirklich alles probiert. Ich habe mich gedemütigt von den höchsten Höhen bis zu den tiefsten Tiefen und es war umsonst. Und ich denke, das müssen wir uns klar machen, auch diese Seite des Evangeliums. Was steht auf dem Spiel? Gott ist einer, der wirklich will, aber wenn die Menschen nicht wollen, dann funktioniert das nicht. Aber ich möchte diesen Punkt jetzt überschreiben mit, erkenne, dass Gott dich wirklich will. Gott stellt sich hier als einer vor, der strafen muss, weil er heilig ist, aber nicht der strafen will. Erkenne, wie wunderbar einfach sein Weg für dich ist, dass er das Ganze so eingefädelt hat, dass er seinen Sohn für dich hingegeben hat. Ich weiß nicht, welche Vorstellung du von Gott hast, aber denk darüber nach. Wenn man im Alten Testament liest, hat man oft so ein Bild von Gott im Kopf, dass er vor lauter Zorn und Wut straft. Aber ich denke, das ist nicht der Fall. Gott bricht es das Herz, wenn er sieht, dass du in Ewigkeit verloren gehst. Deshalb gibt er alles hin und macht alles und will alles tun, um das zu verhindern. Der rote Faden im Buch Micha bis hierher. Es hat angefangen mit, bedenke, vor wem du stehst. Danach als Folge darauf erkenne die Größe deiner Schuld, dass du dir überhaupt bewusst bist, um was es geht und auch wie wichtig das Gott ist, wie viel Zeit er sich nimmt, das ganz genau zu erklären. Aber dann erkenne, dass Gott dich wirklich will und dass es ihm darum geht, dich zu retten und nicht dich zu bestrafen. Mit Kapitel 6 endet die Gerichtsszene. Jetzt möchte ich weitergehen zu Kapitel 7, das ist das letzte Kapitel im Buch. Ich habe jetzt hier ein Bild von einem dürren Obstgarten und ich denke, man kann das nur rein interpretieren in den Text, weil einfach da so wenig drinsteht, aber ich könnte vermuten, dass diese Vision jetzt vorbei ist und dass diese Gerichtsszene auf einmal vorbei ist und Micha wieder so zu Bewusstsein kommt, dass er in einem Garten sitzt und darüber nachdenkt, was er jetzt gehört hat. Man könnte das vermuten, weil die ersten Beispiele, die er bringt, gehen alle um Bäume und Sträucher und Hecken. Vielleicht ist er unter so einem kahlen Baum da wie da gesessen und hat darüber nachgedacht. Er hat ja eigentlich das, gerade eben das Evangelium gehört, dass Gott zu ihm hinabgekommen ist und ja, dass er weiß, dass es einen Ausweg gibt. Aber er denkt vor allem über sein Volk nach. Er selbst ist gläubig, aber sein Volk, das liegt ihm total auf dem Herzen. Und wo auch immer er war, er spricht in Kapitel 7, Vers 1, wehe mir. Denn es geht wie denen, die Obst einsammeln, bei der Weinernte Nachlese halten. Keine Traube gibt es mehr zu essen, keine Frühfeige, nach der doch meine Seele verlangt. Der Getreue ist aus dem Land verschwunden und es ist kein Redlicher mehr unter den Menschen. Die Situation klingt schon ähnlich wie in Sodom und Gomorra irgendwie. Es fehlt, wo sind die Gläubigen, um die Gott dieses Volk verschonen sollte. Er denkt an sein Volk und sagt, wehe mir. Er hat irgendwie keine Hoffnung. Die wollen ja gar nichts. Das hilft doch alles nichts. Ich kann ja predigen, was ich will. Die wollen ja nicht. Und vielleicht ist das genau die Situation, in der Gott uns auch hier in Traunreuth bringen will, dass wir darüber nachdenken, haben wir genau denselben Eifer für unser Volk, für unser Land, für unsere Menschen? Selbst wenn wir gläubig sind, ist uns das so richtig klar? Brennt uns das auf dem Herzen, was mit unserem Volk passiert? Sagen wir auch, wehe mir? Ich denke, wenn man dahin kommt, dass wir mit unseren Kräften zu Ende gehen, dann fängt Gottes Kraft an. Und dort, wo wir nicht weiter können, da kann er weiter. Und an dieser Stelle kommt er zwar da fast schon zu Bruch und sagt, sein Volk will eigentlich nicht. Aber dann zum Schluss ab Vers 7 redet er dann über sich selbst. Und er sagt wie, okay, wenn die nicht wollen, ist es mir jetzt egal, ich will auf jeden Fall. In Vers 7 redet er über sich selbst. Ich aber, ich will nach dem Herrn ausschauen. Ich will harren auf den Gott meines Heils. Mein Gott wird mich erhören. Freue dich nicht über mich, meine Feindin, denn selbst wenn ich auch gefallen bin, so stehe ich doch wieder auf. Wenn ich auch in der Finsternis sitze, so ist doch der Herr mein Licht. An dieser Stelle kommt Micha sogar mit seiner Schuld zu Gott. Den Zorn des Herrn will ich tragen, denn ich habe gegen ihn gesündigt, bis er meine Sache herausführt und mir Recht verschafft. Er wird mich herausführen ans Licht, ich werde mit Lust seine Gerechtigkeit schauen. Micha hat Golgatha nicht mehr erlebt, aber das hier spielt voll drauf an. Und ich denke, das können wir von ihm lernen, dass er so ein missionarisches Herz hat, dass er das Evangelium nicht einfach für sich behalten will, dass er zwar für sich das erkennt und sagt, ich stehe trotzdem wieder auf, wenn ich am Boden bin, aber er hat trotzdem sein Volk noch im Sinn und jammert darüber, dass es Gott nicht kennt. Und ich denke, er ist auch ein bisschen angesteckt von dieser göttlichen Liebe, weil Gott in Kapitel 6 hat sich gezeigt als einer, dem es das Herz bricht, wenn er sieht, wenn Leute die Irrwege gehen. Und genau so handelt Micha auch. Aber für sich selbst hat er es erkannt. Er hat es erleben dürfen. Und jetzt kommen die letzten zwei Verse, die sind sehr bekannt. Die haben wir auch gerade vorher im Lied gesungen, das fand ich auch cool. Vers 18 und 20, bis 20. Wer ist ein Gott wie du? Das klingt übrigens im Hebräischen an seinen eigenen Namen an. Er selbst heißt Micha und das heißt, wer ist wie Jahwe? Und er sagt eigentlich quasi seinen eigenen Namen. Wer ist ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und dem Überrest seines Erbteils die Übertretung erlässt, der seinen Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust an der Gnade hat? Er wird sich wieder über uns erbarmen, unsere Missetaten bezwingen. Ja, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Du wirst Jakob Treue erweisen und an Abraham Gnade üben, wie du es unseren Vätern vor den Tagen der Vorzeit her geschworen hast. Ich denke, Micha ist ergriffen von der Gnade Gottes. Es ist quasi, singt er hier Amazing Grace mit ein bisschen anderen Worten, wie tief Gottes Gnade ist und was sie für ihn bedeutet. Und ich hätte das Micha irgendwie gewünscht, dass sich sein Volk auch bekehrt hätte, weil ihm das so auf dem Herzen gelegen ist. Aber andererseits ist das eine Botschaft für uns, weil wir auch unser Volk haben, wo du bei uns, ja, wir sorgen müssten. Bist du auch so ergriffen von der Gnade, dass du eiferst für dein Volk? Und wie oft freust du dich daran, an dieser Gnade, die wir sehen dürfen, dass Gott uns unsere Sünden an die tiefsten Enden des Meeres wirft? Schauen wir nochmal kurz zurück. Das Buch Micha fängt an mit den höchsten Höhen. Dorthin, wo Gott aus seiner Stätte herunterkommt, wo die Berge schmilzen, wo alles zergeht. Es geht herunter auf unsere Ebene, wo er sich demütigt, vor dir sich selbst anklagt und dir sagt, dass er dich wirklich will, deine Schuld nimmt, seinen eigenen Sohn hingibt für dich und mit dieser Schuld geht er in die tiefsten Tiefen, wo er deine Sünde legen will. Und das ist doch das Evangelium, erklärt im Alten Testament. Ja, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Und ich denke, darüber sollten wir öfters nachdenken, was das bedeutet, wie groß unsere Schuld zwar ist, aber wie weit, weit weg sie ist. Und ich finde, das unterstreicht so stark für mich einfach den Gedanken, dass Gott einer ist, der wirklich will. Der geht für dich von ganz oben nach ganz unten. Der gibt für dich alles, tut alles. Aber das Problem ist, wenn du nicht willst, dann geht's nicht. Und das ist das Problem, was das Volk einfach hat. Wenn das Volk nicht will, dann funktioniert es nicht, obwohl Gott alles geben will. Ich möchte jetzt nochmal kurz die Gedanken nochmal anschauen. Als erstes haben wir die Berge angeschaut und haben gesagt, bedenke, mit wem du es zu tun hast. Ich denke, das könnte für unseren Alltag sehr wichtig sein. Wenn du mit Gott redest, Gott ist dein Freund, der dich liebt und der sich hingibt für dich, aber er ist auch gewaltig, mächtig und majestätisch und die Berge, ja, schmelzen vor ihm. Und das müssen wir uns echt bewusst machen, mit wem wir es zu tun haben. Das Zweite war dann, wenn du vor Gericht bist, vergiss nicht die Größe deiner Schuld, obwohl sie vergeben ist, auch wenn du gläubig bist. Überleg dir, aus welchem Sumpf dich dein Herr herausgeholt hat. danach, dass er Jesus gibt, hin für dich. Erkenne, dass Gott dich wirklich will, dass er wirklich alles probiert und jeden Weg geht, um dich zu retten. Und wenn du das ergriffen hast, dann tauch ein in die Tiefe seiner Gnade. Bedenke, mit wem du es zu tun hast, vergiss nicht die Größe deiner Schuld. Erkenne, dass Gott dich wirklich will und tauch ein in das Meer seiner Gnade. Ich denke, das war die Botschaft für heute. Amen.